Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, heute sind wir schon bei der Episode 16 und wir haben uns als Thema für heute ausgesucht, etwas scherzhaft formuliert, dickes Bein, was kann es sein? Wir möchten mit euch einfach ein bisschen durch die Sprechstunde hüpfen und schauen. Zu uns kommen ja als Phlebologen viele Menschen mit geschwollenen Beinen und wir möchten schauen, welche Diagnosen gibt es denn da so, die uns im Alltag immer wieder begegnen und welche Kennzeichen gibt es vielleicht, die in die ein oder andere Richtung deuten? Wann sollte man schneller werden mit der Diagnostik? Wo kann man sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen? Und ja, Birgit, möchtest du vielleicht mal irgendwas, was dir in der letzten Woche begegnet ist, ansprechen und erzählen, was du gesehen hast und so weiter?
Also dickes Bein, was kann es sein? Also das ist eigentlich so mein täglich Brot. Also mindestens einmal am Tag klingelt das Telefon und da ist eine Patientin oder ein Patient mit akuter Schwellung eines Beines oder ja, manchmal sind es auch beide. Und es ist der dringende Thromboseverdacht. Also das ist also immer das Allererste. Ne? Also Patienten werden geschickt von verschiedenen Abteilungen oder von extern. Thromboseverdacht und bitte Thromboseausschluss und die Leute sind natürlich beunruhigt. Also die stellen dann fest, oh, mein Unterschenkel ist geschwollen, mein ganzes Bein ist geschwollen, was steckt dahinter? Und das Erste, also das Häufigste, was ich so mitkriege, was die Leute in den Kopf haben, ist Thrombose. Also das ist wohl wirklich eine ziemlich weit verbreitete Urangst, habe ich fast schon das Gefühl. Ja, und dann ist es natürlich so, dass wir uns selbstverständlich diese Leute angucken. Also es ist ja immer ein Notfall und wenn jemand einen Thromboseverdacht äußert, besteht der so lange, bis er wieder liegt. Also das ist nun mal halt meine Meinung. Aber wir haben es auch mal so ein bisschen zusammengefasst. Also tatsächliche Thrombosen sind bei diesen Akutfällen die Minderheit. Also meistens steckt was anderes dahinter. Also man kann es auch nicht sagen, es ist immer das oder immer das, aber es ist eine richtig vielfältige Palette, was da so alles dahinter stecken kann. Also an sich denke ich jetzt gerade so, wir sollten da mal einen Artikel drüber schreiben. Also das finde ich wirklich wichtig, ne? Also diese Differentialdiagnose, was du alles dahinter stecken kannst. Also wie gesagt, also ist es eigentlich fast Alltag, damit konfrontiert zu werden, oder ist ein Patient oder eine Patientin, die hat ein geschwollenes Bein, meistens ist es ein Unterschenkel und bitte, es besteht Thromboseverdacht und schau mal nach, ob es einer ist, ne? Also ob es sich bestätigt, ja oder nein. Und ja, also so ist es also regelmäßig und ich auf Nachfrage sage ich natürlich, was wir so alles entdeckt haben.
Ja. Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt, dass wir sagen, erzähl doch mal, was da möglicherweise alternativ, also erstmal fangen wir vielleicht tatsächlich mit der Thrombose an. Bei welchen Patienten, die da durch deine Tür hineinspaziert kommen, hast du denn so rein klinisch erstmal den Verdacht auf eine Thrombose? Welche Alarmzeichen gibt es für dich, die sagen, oh, da müssen wir jetzt aber mal ganz genau hingucken?
Also vom ersten Eindruck her kann ich das gar nicht sagen. Also ich gucke ja immer, wie bewegen sich die Menschen? Wie kommen die tatsächlich zur Tür herein? Und da kann man schon ein bisschen abschätzen, ist es vielleicht tatsächlich was Venöses oder ist es möglicherweise ein orthopädisches Problem oder steckt möglicherweise auch eine Herz- oder Nierenerkrankung dahinter? Aber also so letztendlich, also meine erste Verdachtsdiagnose fällt eigentlich erst dann, wenn die Person sozusagen die Hose oder die Rock und die Schuhe und Strümpfe ausgezogen hat und man die gesamten Beine inklusive den Bauch sehen kann. Also das ist wirklich sehr wichtig. Und in dem Fall, wenn Thromboseverdacht besteht oder akut ein geschwollenes Bein, dann ist die Inspektion ehrlich gesagt auch im Liegen wichtig. Und da ist mir besonders wichtig, auf die Schienbeinkante zu schauen, ob ich im liegenden Zustand da gefüllte oder prall gefüllte Venen sehen kann im Vergleich zur Gegenseite. Man muss immer beide Beine angucken, selbstverständlich, und nicht nur eines. Und dann immer im Vergleich schauen. Und wenn dann eines tatsächlich im Liegen solche typischen prall gefüllten Venen über die Schienbeinkanten ziehend hat, dann ist das ein Hinweis. Das sind die sogenannten Warnvenen nach Pratt, übrigens Gefäßchirurg gewesen in der Mayo Klinik. Aber egal, also jedenfalls, der hat es beschrieben, und das ist tatsächlich, finde ich, eines der wenigen stichhaltigen Zeichen, die auf eine Thrombose hinweisen können. Ja, aber es ist ja dann nur nicht immer so, aber das ist so das, also ich denke, da könnte was dahinter stecken. Aber manchmal ist es ja auch so eine diffuse Schwellung. Mhm. Ne?
Genau, also lass uns nochmal ganz kurz zur Thrombose zurückkommen. Also in der Regel ist die Thrombose ja einseitig, ne? Also es ganz seltenen Fällen, also es gibt ja manchmal ausgedehnte Beckenvenenthrombosen und sowas, da kann tatsächlich auch eine beidseitige Schwellung da sein, aber in der Regel betrifft die klassische Thrombose ja ein Bein. Meistens ist es ja dann so rot-livide verfärbt, eine relativ pralle Spannung oft, außer wenn es so ganz kleine Muskelvenenthrombosen sind und dann diese Venenzeichnung am Schienbein, die du gerade schon angesprochen hast. Und von der Farbe her, das ist nochmal wichtig, so zur Abgrenzung der anderen Sachen, die wir vielleicht nachher noch erzählen werden, ist es ja meistens so, ich sag mal, rot-livide, also diese vermehrte Durchblutung.
Ja.
Nicht immer, aber oft, vor allem hier, wenn es schon ein bisschen länger besteht, dann hat man ja oft so eine etwas düstere Farbe, vor allem wenn die Patienten stehen. Also nicht, wie gesagt, nicht immer, aber oft.
Ja, also das stimmt, aber also auf die Farbgebung, da achte ich jetzt weniger. Also es ist vielleicht eine Angewohnheit. Also ich gucke eher so auf Form und Venenkontur, denn auf die Farbe. Aber du hast schon recht. Also wenn eine starke venöse Stauung besteht, dann ist natürlich der dringende Verdacht gegeben, dass da thrombotisch was im Argen liegen könnte. Allerdings, was auch so ähnlich aussehen kann, das habe ich ein paar Mal schon erlebt. Das sind also Patienten, die ja auch massivste Schmerzen haben und einen dicken Unterschenkel geschwollen, der auch livide aussieht. Also livide ist so die dermatologische Bezeichnung für lila-braun-rot-Gemisch. So. Mhm. Also wenn, ja, also wenn man es so sieht, dann war das schon in zwei Fällen eine Einblutung. Und in anderen Fällen war das eine rupturierte Zyste im Kniegelenk. Also es sind Menschen, die eine Arthrose im Kniegelenk haben und aufgrund dessen diese sogenannten Baker-Zysten, und die können mal platzen. Und da dieser Flüssigkeitsinhalt und nicht wirklich weiß, wohin, breitet sich das meistens im Unterschenkel aus, in der Muskelloge, und da ist nicht viel Platz. Das tut höllisch weh und führt dann zu einer massiven Schwellung. Also das ist eine Differentialdiagnose, die wir relativ oft sehen, also eine rupturierte Baker-Zyste oder eine Einblutung. Also dass irgendein Trauma passiert ist, das ist dann oftmals bei Patienten, die vielleicht schon eine Blutverdünnung einnehmen und infolgedessen es zu einer Einblutung kommt. Mhm.
Genau. Also bei der Becker-Zyste ist es ja auch oft so, dass die Patienten dann ähnlich wie bei einer ausgedehnteren Unterschenkelthrombose wirklich auch Schmerzen beim Auftreten haben oder auf jeden Fall nicht richtig abrollen können. Ne? Deswegen ist das Gangbild da manchmal nicht so wegweisend. Aber das, was uns dann weiterhilft, ist letztlich der Ultraschall, wo man sehr eindeutig beides differenzieren kann. Ne? Was mir noch einfällt, was auch relativ häufig vorkommt, wenn Patienten mit akuten Beschwerden geschickt werden, eher dann meistens so einen etwas rötlichen Farbton am Bein haben, häufig auch ein recht schlechtes Allgemeinbefinden, also zum Beispiel Fieber, Schüttelfrost noch mit dabei ist, manchmal auch eine Lymphknotenschwellung in der Leiste, ist ein Erysipel, also eine Wundrose, die durch eine bakterielle Infektion in den Lymphspalten ausgelöst wird. Als Eintrittspforte findet sich häufig zum Beispiel also kleine Verletzungen in den Zehenzwischenräumen, wie sie beim Fußpilz zum Beispiel auftreten können. Ja, genau. Und auch das hat einen relativ fulminanten Verlauf. Also insbesondere bei Patienten, die vielleicht auch in der Vorgeschichte schon mal ein Lymphödem hatten, kann das dann wirklich innerhalb von ein paar Stunden quasi hochkochen, sag ich mal, dieses Erysipel.
Ja, das ist das per akut, also das stimmt wirklich. Also das Erysipel oder die Wundrose, wie sie auf Deutsch heißt, ist also eine echte Differentialdiagnose. Also dickes Bein, was kann es sein? Das ist die erste Frage, na, wie lange besteht das denn? Ist es akut gekommen oder haben Sie jetzt die letzten gestern oder vorgestern Fieber oder Schüttelfrost oder starkes Unwohlsein gehabt? Also das sind auch Hinweisgeber für ein Erysipel und das ist natürlich von der Thrombose abzugrenzen. Aber es gibt eine Arbeit aus Tübingen, die haben das einmal untersucht und haben festgestellt, dass ein gewisser Prozentsatz gibt es auch eine Kombination aus beiden. Also das war eine Zahl so, ich glaube 28%, was ich jetzt nicht gerade wenig finde, aber das unter Vorbehalt, aber es gibt eine durchaus eine Koinzidenz. Also man soll sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ach, das ist ein Erysipel, da mache ich jetzt mal keinen Ultraschall. Nee, also es lohnt sich dann schon, da doch nochmal zu schauen, finde ich.
Manchmal kann ja auch das eine das andere zur Folge haben. Also dass zum Beispiel durch das Erysipel eine vermehrte Bettlägerigkeit oder Ruhigstellung dann da ist.
Genau.
Und möglicherweise durch das Fieber auch noch ein erhöhter Flüssigkeitsverlust. Und dann hat man natürlich Faktoren, die eine Thrombose auch in der Folge oder im Verlauf begünstigen können.
Das ist sehr richtig. Und deswegen, bei uns werden Erysipele auch immer gleich mit Kompression und mit natürlich Thromboseprophylaxe behandelt.
Ja.
Was ich auch ganz spannend fand, also kürzlich hatte ich gleich in Folge 2 Patienten, es waren ältere Herren, die mit Thromboseverdacht kamen. Und die hatten ein Akutereignis und haben das jeweils mit einem lauten Knall beschrieben. Und das war eine rupturierte, also eine gerissene Achillessehne. Also und bei beiden, das waren also wie gesagt ältere Herren, ist es im Zuge der Einnahme eines bestimmten Antibiotikums passiert. Da steht es auch im Beipackzettel, dass das passieren kann, vor allen Dingen bei älteren Menschen. Also da ist natürlich auch Acht zu geben, also so eine rupturierte Achillessehne. Erstens tut es irrsinnig weh. Zweitens haben die Leute erheblichste Bewegungseinschränkungen und Schmerzen beim Gehen. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess, bis das wieder geheilt ist. Also das dauert sehr, sehr lange. Also das sah aber auch klinisch aus wie eine Thrombose. Also da hätte ich auch gedacht, naja, also könnte auch eine Thrombose gewesen sein.
Ja, was man noch hin und wieder findet in unseren phlebologischen Sprechstunden, auch ein- oder beidseitig, das kann beides vorkommen, sind Patienten mit ausgeprägter Varikose oder auch Zustand nach einer Thrombose, also einem sogenannten postthrombotischen Syndrom. Ja, auch das kann erhebliche Schwellungen verursachen. Da sieht man aber in aller Regel halt auch weitere Zeichen der venösen Insuffizienz, das heißt also oft so braune Purpura, also braune Flecken an den Unterschenkeln oder manchmal auch so weitgestellte Gefäße am Fußrücken oder an der Fußseitenkante. Manchmal finden sich auch so weißliche Regionen an der Knöchelinnenseite, also als Zeichen der schon sehr langzeitig bestehenden Stauung im Bein. Das wären alles, oder Ekzeme an den Unterschenkeln treten hin und wieder auch auf. Wenn eine ausgeprägte Varikose lange Zeit unbehandelt ist, wären das alles so Warnzeichen, die in diese Richtung gehen können. Auch das kann tatsächlich ein dickes Bein verursachen, nur dann ist der Verlauf meistens nicht so akut, wie wir das beim Erysipel oder bei diesen traumatischen Ereignissen hatten, sondern das ist dann was sich eher über Monate oder Jahre langfristig so aufbaut.
Wobei da dann die Leute weniger aufgrund dieser Beinschwellung zu uns kommen, sondern einfach eher so, weil sie da halt sehen, sie haben mit den Venen Probleme. Das stimmt schon auch. Also dickes Bein, was kann es sein, das ist selbstverständlich eine fortgeschrittene chronische venöse Erkrankung oder Insuffizienz. Und wenn wir schon bei der Insuffizienz sind, natürlich die Herzinsuffizienz, ne? Und da kommt es durchaus auch zu Beinschwellungen. Die sind natürlich symmetrisch und oftmals auch gewollte Nebenwirkung von von Medikamenten, die Vorlast etwas reduzieren, sodass das Herz nicht so viel zu tun hat. Ne? Dann versagt etwas mehr Flüssigkeit im Bein. Tut es übrigens auch bei Blutdrucksenkern bestimmter Art, also Calcium-Antagonisten zum Beispiel. Manche Beta-Blocker können das auch und die ACE-Hämmer auch in gewissem Rahmen. Also durchaus ist es so, dass Patienten, die jetzt eine sehr ausgeprägte Blutdruckerkrankung oder Hochdruckerkrankung haben und deswegen auch sehr viel Medikamente zur Blutdrucksenkung einnehmen müssen in hoher Dosierung, die leiden auch unter Beinschwellungen. Also das ist auch was wir sehr, sehr häufig erleben. Und viele sind dann ganz erstaunt, wenn man sie darauf hinweist, dass das durchaus miteinander zusammenhängt. Ja, also sie sind dann weniger beglückt, wenn wir dann mit der Therapievorschlag Kompression kommen, aber das wirkt dann halt doch ganz gut. Ne?
Gut, ja. Und manchmal können sich, wenn solche Beinschwellungen im Rahmen der Herzinsuffizienz längere Zeit bestehen, ja auch noch sogenannte Stauungsdermatosen obendrauf setzen. Ne? Also ja, ja. Wenn lange Zeit so eine Stauung in den Unterschenkeln besteht, dann kann auch das quasi wie ein Erysipel mal aussehen, also so richtig rotbräunliche Farbe annehmen. Aber klassischerweise sind halt keine Allgemeinsymptome dabei, also kein Fieber, kein Schüttelfrost. Man sieht in der Regel im Labor auch keine Entzündungszeichen, sondern das ist dann tatsächlich nur, ja, sagen wir mal, die äußere Farbveränderung am Bein. Aber wie gesagt, es betrifft halt immer beide Seiten im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir vorhin erwähnt haben. Also ja, die Achillessehnenruptur ist in der Regel einseitig, die Thrombose ist in der Regel einseitig. Die Varikose, gut, kann ein- oder beidseitig sein, aber in der Regel ist sie nicht ganz symmetrisch ausgeprägt. Das Erysipel ist in der Regel auch einseitig, aber bei Herzinsuffizienz oder bei der Niereninsuffizienz kann es ja auch mal vorkommen, hat man beidseitige Schwellungen an den Beinen, genau.
Ja, natürlich gibt es da auch diese lymphatischen Krankheiten, die selbstverständlich auch diese Schwellungen an den Beinen machen. Nur bei den lymphatischen ist natürlich der Hinweisgeber der Fuß. Also zumindest bei den primär lymphatischen Erkrankungen, also die jetzt sozusagen von sich aus entstehen oder angeboren Erkrankungen sind, da geht es immer, dass der Fuß beziehungsweise vor allen Dingen der Zehenbereich mit inbegriffen sind. Anders bei den sekundären, die jetzt nach einer Verletzung oder nach einer Tumoroperation auftreten.
Ja. Genau, da, also bei den Lymphödemen gibt es halt dann den Rückstau im Lymphsystem. Und die sind aber in aller Regel in der Anfangsphase vor allem, oder wenn noch keine weiteren Komplikationen eingetreten sind, Hautfarben. Das heißt, sie unterscheiden sich nicht von der Hautfarbe des sonstigen Körpers, sondern primär sieht man erstmal nur diese Schwellung, Fußrückenschwellung, Zehenschwellung, man spricht dann von sogenannten Kastenzehen, die halt ganz dicht nebeneinander liegen, sodass man im Prinzip keine Lücken mehr dazwischen sieht. Hin und wieder finden sich auch so kleine knötchenartige Verhärtungen, also eine sogenannte Cutis papillomatosa als Ausdruck dieses aufgestauten Lymphe in der Haut. Manchmal kann es sogar so weit gehen, wenn das also lange Zeit unbehandelt bleibt, dass auch Lymphe nach außen austritt durch kleine Fistelgänge oder Zysten. Ja. Ne?
Aber ich habe das auch schon oft gesehen bei Lymphödem, dass die so prätibial, also im vorderen Beinbereich, im Unterschenkel, doch eine Rötung aufweisen. Und die werden oftmals zu uns geschickt, oh, das ist ein Patientin oder ein Patient mit einem beidseitigen Erysipel. Da ist man dann schon mal wieder ein bisschen hellhörig, also beidseitige Erysipele ist wirklich eine absolute Rarität. Und wenn man dann fragt, wie lange die Rötung besteht und die Schwellung, das geht dann oft über Jahre. Also das ist jetzt mit Erysipelen nicht so direkt zu vereinbaren.
Ja, genau. Was es auch hin und wieder gibt oder gar nicht so selten vorkommt bei uns, sind Patienten, die, sagen wir mal, ein bisschen kräftiger Statur sind und dann irgendeine Phase des langen Sitzens hinter sich hatten, also zum Beispiel nach Flugreisen oder langen Autofahrten oder aus anderem Grund, also zum Beispiel bei einem langen Seminartag dann lang gesessen haben und plötzlich beidseits deutlich geschwollene Füße haben, die dann vielleicht auch über einige Tage nicht wieder so richtig abschwellen. Und das ist kann auch vorkommen, wenn derjenige zum Beispiel völlig gesunde Beinvenen aufweist, und da spricht man dann von dem sogenannten Dependency-Syndrom, was man bei Adipositas, also einer gewissen Fettleibigkeit und Immobilität klassischerweise findet, dass also der Rückfluss über Venen und Lymphsystem aus den Füßen über das Hindernis Bauch sozusagen in der Leiste nicht richtig funktioniert.
Genau, und bei langem Sitzen ist auch das Hindernis die Kniekehle, ne? Also je nachdem, wie man sitzt und dann noch imstande ist, die arme Vena Poplitea, also die Hauptvene in der Kniekehle, zu komprimieren, indem man es einfach das Bein zu sehr beugt, ist das natürlich auch ein Problem, das sich dann in einer Schwellung etwas weiter davon entfernt, nach unten hin bemerkbar macht. Und das passiert ja bei diesen langen Busfahrten, ne? Also diese Leute, wenn man so sieht, wie die da sitzen und sich vorstellt, wie die da sitzen, das ist einfach nicht so ideal. Also da muss man doch zwischendrin immer wieder an die Venengymnastik denken und versuchen, die Beine etwas mehr zu strecken im Knie und dann entsprechende Bewegung durchzuführen.
Genau. Und bequeme Kleidung zu tragen, was halt eben nicht in der Kniekehle einschnürt oder vielleicht in der Leiste dann noch extrem eng ist. Also eher weiches Material, viel trinken dabei, zwischendurch immer wieder bewegen. Genau, das sind die wichtigsten Dinge. Oder vielleicht auch tatsächlich von vornherein, wenn man weiß, man könnte da ein Problem bekommen, Reisekompressionsstrümpfe anziehen.
Das ist eine gute Idee. Also ich meine, Kompressionsstrümpfe sind ja immer eine gute Idee, aber Reisekompressionsstrümpfe sind also für venengesunde Leute, die jetzt also lange Sitzen vor sich haben, sicherlich eine gute Sache. Also das sehe ich auch so.
Genau. Was wir bisher noch nicht erwähnt haben, was vom Namen her ja so mit in diese Region gehört, aber eigentlich ein bisschen was anderes ist, ist das Lipödem. Das ist in der Regel halt auch keine akute Schwellung, sondern auch ein Prozess, der sich oder ein Zustand, der sich über viele Jahre in der Regel aufbaut, klassischerweise auch mit Ruheschmerzen oder Missempfindungen in den Beinen einhergeht. Die Patienten beklagen oft eine Verstärkung ihrer Beschwerden nach körperlicher Anstrengung. Aber es ist halt keine Flüssigkeitseinlagerung, wie dieses Ödem vermuten lassen würde zunächst mal, sondern es ist letztlich eine Fettverteilungsstörung, schwerpunktmäßig die Extremitäten betrifft. Also es kann sowohl an den Armen als auch an den Beinen auftreten. Meistens sind die Beine deutlicher oder auch häufiger betroffen als die Arme. In dem Zusammenhang kann es manchmal sekundäre Ödeme, also Flüssigkeitseinlagerungen geben, also dass ein Lipödem sozusagen in fortgeschrittenem Stadium irgendwann auch tatsächlich eine Lymphabflussstörung mit zur Folge hat. Aber das ist in der Regel dann nicht das, was primär zu dem Lipödem dazugehört, sondern das klassische Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung.
Genau, also Lipohypertrophia dolorosa, wie es jetzt neuerdings gerne genannt wird. Ne? Ja.
Das stimmt. Das ist in der Regel auch halt beidseits und symmetrisch. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und mit einigermaßen normaler Hautfarbe in der Regel, außer es tauchen irgendwelche Komplikationen im Verlauf auf. Genau.
Eine ganz massive Beinschwellung habe ich noch in sehr plastischer Erinnerung. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, als war ich noch in einer anderen Klinik beschäftigt, also noch nicht in Lübeck, sondern in Heidelberg noch. Das war ein Mann, der kam mit einem massiv geschwollenen Bein. Und das war richtig stramm geschwollen. Also das ging fast bis zur Leiste. Und also eigentlich gedacht, das ist irgendwas Malignes und Hochmalignes. Und das war letztendlich ein über die Jahre angewachsenes Lipom. Also deswegen fällt es mir nur gerade ein. Und bei diesen Menschen haben wir in einer gemeinsamen Aktion, mein damaliger Oberarztkollege und ich, 3 Kilogramm Lipom raus operiert. Also sowas habe ich nie mehr wieder erlebt, aber also das denke ich nun auch, dass manchmal auch eine Tumor, also im benignen Sinne artige Fettgewebsvermehrung durchaus auch mal eine Beinschwellung produzieren kann, aber auch die ist natürlich nicht akut, sondern entwickelt sich peu à peu à peu. Und dass dieser Mann das so lange ausgehalten hat, er sich da mal zum Arzt gewagt hat, ist dann auch eine Besonderheit gewesen.
Was ich auch noch gerade erinnere, auch sicherlich eine Rarität in dem Zusammenhang, war eine Patientin, die ebenfalls mit einem einseitig geschwollenen Fuß und Unterschenkel kam und auch sehr glaubhaft so ihre Geschichte erzählt hat, wie sich das alles so entwickelt hat und dann zunächst mal partout ihre Hose nicht komplett ausziehen wollte, sondern halt nur das Bein, Hose hochgezogen hat. Aber letztlich ist es halt wichtig, als Phlebologe bis oben hinzuschauen, bis zum Bauch, so wie du das gerade schon gesagt hast. Hm. Und da zeigte sich dann, dass sie ihren Oberschenkel selber abgeschnürt hat. Also dass sie so richtige Abschnürfurchen hatte, also eine artifiziell herbeigeführte lymphatische Stauung. Auch das kommt immer mal wieder vor im Rahmen von zum Beispiel psychiatrischen Erkrankungen auch, dass Selbstverletzungen dabei sind, die dann zu solchen Abschnürphänomenen und dann letztlich zu einer Art sekundärem Lymphödem im Endeffekt führen. Aber das ist halt unglaublich wichtig, tatsächlich bis oben hin, also sprich bis zum Bauch zu schauen.
Ja, also da hatte ich auch eine Patientin, die das gemacht hat. Das sind ja auch oft Menschen, die in gesundheitlichen Berufen tätig sind und die sich dann mit Symptomen und Symptomatiken sehr gut auskennen. Also das war dann auch jemand, wir hatten schon den Verdacht, dass da möglicherweise eine Selbstinduktion eine große Rolle spielt. Das war aber im ambulanten Setting nicht herauszubekommen. Wir haben also die Person dann tatsächlich stationär aufgenommen und dann immer mal wieder Visiten durchgeführt. Und da hat man es dann also dann tatsächlich gesehen, wie also da ein Stauschlauch angelegt wurde und das Bein dann ja, gestaut wurde. Und man kriegt auf diese Weise auch tatsächlich dann langfristig Lymphödem hin. Das stimmt schon. Aber das sind also wirklich im Vergleich zu den anderen Fällen, die wir jetzt eben beschrieben haben, ausgesprochene Seltenheit.
Ausgenommen, genau.
Aber letztendlich, man muss auch an seltene Dinge denken, natürlich.
Was sagst du denn zu dem, also was oft am Telefon sozusagen vorkommt, ist, dass die Patienten anrufen, sagen, ich soll zum Thromboseausschluss kommen, mein Hausarzt hat Blut abgenommen und da habe ich einen erhöhten Dedi-Mehrwert. Das ist ja auch so ein Klassiker, der dann manchmal gern in Zusammenhang mit geschwollenes Bein plus beim Hausarzt festgestellte Dedi-Mehrerhöhung vorkommt.
Also,
Ist das immer gleich eine
das,
Thrombose?
nein. Also, Dedimererhöhungen heißt so gut wie überhaupt gar nichts. Also, wenn die Dedimere normal sind, das ist klasse, weil dann bin ich schon zufrieden und sage, oh, dann haben sie aber mit Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit keine Thrombose. Also, diese Dedimerwerte, die dann abgenommen werden, dienen zur Verunsicherung der armen Patienten und haben eine Aussagekraft, die ist sehr begrenzt. Also wenn sie erhöht sind, die können erhöht sein wegen Thrombose, selbstverständlich. Die können erhöht sein bei Erysipelen, die können erhöht sein bei entzündlichen Prozessen, die können bei ganz, ganz vielen unterschiedlichsten Prozessen erhöht sein. Das hilft uns nicht weiter. Also wenn der Hausarzt Verdacht auf Thrombose hat, dann sollte auf alle Fälle die klinische Wahrscheinlichkeit geprüft werden. Das ist, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Dieser Wells-Score spielt eine große Rolle. Und dann natürlich in einem entsprechenden Zentrum eine Ultraschalluntersuchung. Ja.
Also, genau, die Dedimere sagen zunächst ja mal nur aus, dass es eine aktivierte Blutgerinnung gibt, aber das kann
Genau.
halt ganz unterschiedliche Ursachen haben und man sollte auf keinen Fall nur aufgrund des Dedimerwerts zum Beispiel eine Blutverdünnung einleiten oder so. Das haben wir auch alle schon erlebt, aber
Ja.
das ist halt hochgefährlich.
Das stimmt.
Genau.
Es
Ja.
ist auch immer eine wichtige Frage. Also, wenn Leute anrufen und sagen, ich habe Verdacht auf Thrombose und du liebe Seele, musst du gleich kommen. Natürlich dürfen die gleich kommen, aber es wird immer gleich sich erkundigt, nehmen Sie Blutverdünner ein. Und sehr weit verbreitet ist ja die Einnahme von diesen DOACs. Und unter DOAC-Therapie eine Thrombose zu erleiden, ist schon mal relativ unwahrscheinlich. Es kann passieren, das stimmt, es gibt Ausnahmefälle, aber man ist dann doch schon mal ein bisschen beruhigter. Also das ist auch immer eine wichtige Frage. Und viele Leute unter DOACs, das habe ich jetzt auch schon, naja, viele jetzt nicht, aber fünf, die mir spontan einfallen, die unter DOAC eine starke Einblutung hatten nach einem Anpralltrauma, ja, also kurz ein bisschen blöd gestoßen, also bisschen sehr blöd gestoßen oder zum Beispiel auch die Treppe runtergefallen oder sowas. Aber da ja, muss man dran denken, das sind dann oftmals Einblutungen.
Genau. Ja, das war sozusagen einmal quer durch unser Potpourri dickes Bein. Was kann es sein?
Mir ist
Nicht nur.
tatsächlich noch eins
Achso,
eingefallen.
Entschuldigung, nein, ich will dich auf keinen Fall
Ja,
ablenken. Bitte schön, bitte schön.
Entschuldigung. Es ist mir nur gerade noch so im operativen Sektor nochmal eingefallen. Es gibt Patienten mit Neurofibromatose. Und die haben mitunter große Neurofibrome. Also früher hat man zu denen Bammen gesagt. Ich glaube, der Begriff ist heute obsolet. Aber das sind dann mitunter sehr, sehr ausgedehnte Neurofibrome, die auch unter der Haut sich ausdehnen können. Und die produzieren mitunter auch mal tatsächlich ein echt dickes Bein. Also selten der Fall. Und aber wenn sie denn da sind, können es auch durchaus sein, dass die Probleme machen und dass man die dann operativ entfernen muss. So, Entschuldigung, das hat es mit Thrombose jetzt gar nichts zu tun.
Mir ist auch noch was eingefallen jetzt gerade. Und zwar, genau, was auch immer wieder vorkommt, sind Patienten nach Operationen, auch an den Gelenken, egal ob jetzt Hüft-Tap, Knie-Tap oder was auch immer. Ja. Auch da kommt es ja oft entweder durch die reduzierte Beweglichkeit, aber auch durch die Schnitte, die ja die Lymphbahnen auch durchtrennen in Teilen zu Lymphödem-ähnlichen Schwellungen. Die gehen dann in aller Regel, wenn man es, sagen wir mal, sehr konsequent und zügig behandelt mit Kompression und so, auch wieder zurück. Also so, dass sie das dann nicht unbedingt dauerhaft behalten. Aber insbesondere in dieser postoperativen Phase bei den Gelenkoperationen kommt das relativ häufig vor.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also vor allen Dingen nach Knie-Taps ist es sehr häufig so. Ja.
Und wo man es auch sieht, aber oft ja gar nicht so sehr vermutet, ist nach Operationen an den Arterien, also nach einer PAVK, also einer arteriellen Verschlusserkrankung, wenn die Patienten einen Bypass oder Stent bekommen und dann die Perfusion wieder richtig läuft, dann gibt es ja manchmal auch ein Ödem, was in der Folge auftaucht sozusagen, wenn da wieder in Anführungsstrichen mehr Blut reinkommt ins Bein.
Das kann so sein. Die haben manchmal auch vorher ein Ödem im Rahmen von so einem Stielphänomen, aber die, da ist meistens der Fuß geschwollen bei der AVK.
Genau. Aber auch das, das wird ja oft, haben die ja vorher sehr schlanke Füße und dann kann es halt nach dem Eingriff auch mal zu einer Schwellneigung kommen.
Also das stimmt. Ne? Ja, 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 das stimmt. Ja, ja.
Genau. Auch das darf man nicht vergessen. Von daher sieht man, dass bei diesen ganzen Differentialdiagnosen wirklich die Vorgeschichte eine ganz große Rolle spielt, das klinische Bild und am Ende dann meistens doch unser Lieblingsspielzeug, also die Duplexsonographie, von der wir jetzt schon so oft gesprochen haben, die uns da wirklich meistens in die richtige Richtung bringt. In ganz seltenen Fällen ist es notwendig, dass man noch weitere andere bildgebende Diagnostik braucht, also mal ein MRT oder ein CT, wenn man irgendwelche Vermutungen in der Beckenetage hat oder zum Beispiel auch um so große Weichteiltumore genauer zu detektieren, da ist es manchmal auch hilfreich, so dreidimensionale Aufnahmen zu haben.
Ja, das stimmt.
Und ja. Gut, dann sind wir für heute am Ende. Der Ritt durch das dicke Bein oder durch die möglichen Diagnosen, die sich dahinter verbergen können. Ja, wir hoffen, es war interessant und ihr habt alle ein bisschen dazugelernt. Und wir verabschieden uns für heute. Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.